Ist nicht schön, von Gottes Wirken zu hören? Manches hört sich ein bisschen schräg an, ne? Aber was erwarten wir, wenn wir Gott begegnen? Erwarten wir das, was wir von Menschen erwarten können? Oder erwarten wir Übernatürliches? Ein Wirken, was über unseren Horizont hinausgeht. Und manches vielleicht tatsächlich wirkt dann auch ein bisschen schräg, wenn man hört, so auf dem Boden rumwälzen. Das ist nicht einfach auf dem Boden rumwälzen, weil man blöd ist. Nee, wenn man vom Heiligen Geist wirklich angerührt ist, dann wälzt man sich nicht einfach auf dem Boden, sondern man wälzt sich man ist in der Gegenwart Gottes und erlebt Gott dabei. Das ist das Eigentliche. Aber das sieht natürlich von außen ein bisschen komisch aus. Ja. Also Gott wirkt über unseren Horizont hinaus. Dinge, die wir so normalerweise nicht kennen. Deswegen, ich weise auch nochmal darauf hin, wir haben am Ende des Lobpreises habe ich in Zungen gesungen. Auch es ist eine Sprache gewesen, ich habe nicht verstanden, was ich gesungen habe. Hat das einer von euch verstanden? Das würde mich da mal freuen, aber ich weiß, der Herr hat das verstanden. Und das waren Worte, die der Heilige Geist mir eingegeben hat. Und die waren direkt an Gott gerichtet. Die waren nicht an euch gerichtet, sondern an Gott. Wir haben Gott angebetet. So, und darum auch das, der Heilige Geist gibt uns Worte, die wir aussprechen dürfen und die direkt zu Gott gehen. Und wir brauchen sie gar nicht durch unsere Gedanken hindurchzulassen, sondern die kommen direkt ins Herz. Das ist wunderbar. Und Gott spricht auch. Gott redet, gibt uns Impulse, gibt uns Eindrücke. Und ich gebe einen weiter, den Dieter bekommen hat. Er hat ein Bild gesehen. Ein Becken mit Wasser. Und das Wasser war spiegelglatt. Und da kann man sich drin sehen. Fast genau so wie in einem Spiegel. Greift man rein, ist plötzlich das Bild zerstört und verschwimmt. Und er sagte, er hat den Eindruck, dass jemand hier ist, der es nicht annehmen kann, so wie er von Gott gemacht ist. Das heißt, wenn er sein Spiegelbild sieht, dann greift er ganz schnell rein, damit es verschwimmt, damit er sich nicht sehen muss, weil er das nicht annehmen kann. Er oder sie, es geht jetzt nicht um Mann oder Frau, es ist jemand, ich weiß es nicht, wer es ist. Und ich glaube, dass der Herr dich ermutigen möchte, dass du dich so annimmst, wie er dich gemacht hat, weil du gut bist. Weil er weiß, wie er dich gemacht hat und er macht nur Gutes. Er macht nichts Falsches. Und das annehmen zu können, ich weiß, dass das dann schwer ist, wenn man sich selber nicht ertragen kann, sein Spiegelbild nicht sehen mag. Aber geh zum Herrn, er wird dir helfen, dass du dich annehmen kannst, so wie du bist. Genau, der Herr ist gut. Und ich habe mich mit Elke nicht abgesprochen. Auch das, was sie erzählt hat, ich wusste das nicht. Aber ich predige heute darüber, heiligt euch, denn der Herr will Wunder tun. Amen. Wer glaubt denn, dass Gott heute noch Wunder tut? Also einige tun das, das weiß ich. Genau, ja. Und wenn ich von Wundern rede, dann meine ich tatsächlich Wunder. Ich meine nicht, dass nach einer Woche die Erkältung wieder weg ist. Ich glaube nicht, dass eine Operation gut verlaufen ist. Das ist alles toll und ich sage auch nicht, der Herr ist nicht dabei und hilft nicht mit. Aber das ist kein Wunder. Wunder sind Dinge, die menschlich nicht mehr beeinflusst werden, sondern die eindeutig darauf zurückzuführen sind, dass der Herr gewirkt hat. Ja? So, zum Beispiel eine spontane Heilung, die nicht in irgendeiner Weise durch Medikamente oder Ärzte beeinflusst ist. Ja? Wenn chronische Schmerzen plötzlich weg sind, ein Tumor verschwindet, Beine nachwachsen oder was immer der Herr sonst noch tun kann, das ist ja nicht nur auf Heilung bezogen, sondern es ist ja weit, weit größer und viel, viel mehr. Ja? Der Herr will Wunder tun, das glaube ich. Aber wir müssen auch anerkennen, es ist selten geworden. Es passiert nicht häufig, zumindest bei uns. Wenn wir in andere Länder gucken, dann wissen wir, da passiert mehr. Und hier ist es rar geworden, wirklich rar geworden. Und ich kann auch verstehen, wenn der eine oder andere in der Hinsicht vielleicht skeptisch geworden ist und daran zweifelt, tut der Herr denn noch Wunder oder nicht. Andererseits hat Gott immer wieder gesagt, dass er Wunder tun will. Könnt ihr euch an letzte Woche erinnern? Letzte Woche den Gottesdienst, meine ich. Ich lese das nochmal vor, was Gott gesagt hat. Ich rufe Freiheit aus über jeden Körper in diesem Raum. Über jedes Gebrechen, über jeden Schmerz, ob sichtbar oder unsichtbar. Das sage ich, der Herr. Nimm es, mein Kind. Und darüber habe ich nachgedacht. Das hat mir zu denken gegeben. Wie gehen wir damit um? Glauben wir das, was der Herr da gesagt hat? Wenn wir einfach sagen, ja, er ruft Freiheit aus und da passiert nichts, dann komme ich doch auch irgendwo ins Nachdenken und ja, was, hast du das jetzt ernst gemeint? Oder gibt es irgendetwas, warum das jetzt nicht passiert ist? Oder es ist was passiert und wir kriegen es nicht mit, weil es keiner sagt. Wie auch immer. Können wir das glauben oder hindern wir Gott, indem wir Unglauben haben, indem wir das nicht fassen können, indem wir das nicht ernst nehmen, was Gott gesagt hat? So, ich fange erstmal damit an, Gott tut Wunder. Amen. Wir haben die Heilige Schrift und da fange ich auch mit an. Genau. Und mir kam in der Woche kam mir ein Wort in den Sinn und ich knüpfe damit auch an die Predigt von Knut letzte Woche an. Weil das passt dazu. Er hatte über den Auszug, beziehungsweise nimm ein das Land, also nimm ein das gute Land, das Volk Israel, das Land eingenommen hat. Und genau daraus stammt das auch. Nämlich Josua 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Der eine oder andere kennt diesen Vers. Ich versuche mal den Zusammenhang ein bisschen herzustellen. Das Volk Israel steht vor diesem Land, was Gott ihnen versprochen hat. Aber es steht vor einem Fluss, dem Jordan. Da ist Hochwasser, es gibt keine Brücke, es gibt keine Fähre, es gibt keine Möglichkeit für ein Volk von einer Million oder wie auch immer, darüber zu gehen. Weil Hochwasser und ich weiß, wie tief der Jordan ist, wir haben da schon mal getauft, also du kannst da untergehen drin. Du kommst da nicht einfach so rüber. Ja, mit Kindern, mit Vieh und allen drum und dran. Du stehst vor einer Hürde und Gott sagt, zieh ein in dieses Land, was ich dir versprochen habe. Und dann sagt Gott, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. So, was heißt denn das eigentlich? Was heißt denn eigentlich in diesem Moment heiligen? Ich muss ja was, irgendwie, wenn der Herr mich auffordert zu etwas, dann muss ich ja irgendwas tun. Und wenn ich aber nicht weiß, was heißt denn das eigentlich? Da gehe ich mal kurz drauf ein. Heiligen, kurz gesagt, heißt das für Gott absondern. Das ist die kurze Version. Jetzt kommt die lange. Sich auf Gott ausrichten. So ähnlich wie Elke das eben gesagt hat. So, gucke ich, auf was gucke ich denn? Auf meine Schmerzen, auf meine Müdigkeit, auf meine Krankheit oder gucke ich auf den Herrn? Was er gesagt hat, was er versprochen hat, was er mir aufgetragen hat. So, auf den Herrn ausrichten. Ja? So, sich reinigen heißt das auch. Das heißt, wenn ich irgendwas gemacht habe, was dem Herrn nicht gefällt, dann muss ich um Entschuldigung bitten. Das heißt reinigen. Also Sünde bekennen und um Vergebung bitten. Das meint reinigen. Und natürlich, also wenn man wirklich so richtig in die Gegenwart des Herrn geht, stellt euch mal vor, ihr seid bei, keine Ahnung, bei unserem Bundeskanzler eingeladen oder Präsidenten, ja, kommst du da mit gerade so Arbeitsklamotten an, wo du gerade im Garten mitgearbeitet hast und im Dreck gekniet hast? Ganz sicher nicht. Du reinigst dich auch äußerlich. Ja, du machst dich schick und schön, weil du dem Herrn der Herren, dem König der Könige begegnest. So, das meint das auch. Ja, auch das bedeutet heiligen. So, damit du auch in seiner Gegenwart bestehen kannst. Ich garantiere dir, wenn du in Berlin im Bundespräsidialamt anklopfst und sagst, ich möchte gerne unseren Bundespräsidenten besuchen und kommst mit deinen Gartenklamotten an, dann kommst du da gar nicht, hast du die Tür durch. Da wirst du sofort abgewiesen und sagst, nee, hier nicht. Ja? Das heißt, wir würden gar nicht erst in die Gegenwart kommen. Und das ist bei Gott nicht anders. Wenn wir mit Sünde kommen, ja, also mit bewusster, ja, ich weiß, ja, da ist was nicht in Ordnung. Nein, komme ich nicht hin. Warum? Weil er heilig ist. Und etwas Unheiliges kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Es würde uns töten. Nicht, weil Gott uns töten will, aber weil das Unheilige, was an uns ist, in der Gegenwart Gottes gar nicht bestehen kann. Das ist der Grund. Und Gott will mit uns Gemeinschaft. Er will, dass wir in seine Gegenwart kommen. Deswegen sagt er, heiligt euch. So. Und das heißt doch auch, heiligt euch, das heißt, ich komme in eure Mitte. Also da ist es nicht so, wir müssen zu ihm kommen. In dem Fall, er kommt in unsere Mitte, damit er Wunder tun kann. So, das ist dahinter, steckt dahinter. So, und noch was noch heilig bedeutet, ich verzichte auf alles, was mich von Gott ablenkt. Ich lege die Computerspiele weg und lasse mein Handy aus und was weiß ich, oder was auch immer uns ablenken könnte, ich lege das weg und richte mich bewusst aus. Ja, fang an zu beten, Lobpreis zu machen, was auch immer. Ja, das gehört auch mit dazu. So, das Volk Israel hat gehorcht. Die haben das gemacht, die haben keine Computerspiele weggelegt, die gab es noch nicht, das ist schon klar. Aber die haben vieles andere. Sie haben sich dann eben nicht mit irgendwas anderem beschäftigt, sondern sie haben sich auf Gott ausgerichtet, haben gebetet, haben Gott angebetet, ihm gedankt dafür, dass er das gesagt hat und waren gespannt. Sie hatten eine Erwartung. Auch das gehört zur Heiligung dazu. Meine Erwartung, Herr, du hast das gesagt, ich will das jetzt auch wissen und ich will das jetzt auch sehen. Ich will das jetzt haben. Ja, das gehört auch mit dazu. So, und was haben sie erlebt? Könnt ihr nachlesen. Der Jordan hat sich weit oben, Kilometer weiter oben, hat sich gestaut. Das Wasser floss ab und das ganze Volk konnte trockenen Fußes durch den Jordan in das gelobte Land, das, was Gott ihnen versprochen hat, hineinziehen. Das hat eine Zeit gedauert, natürlich, bis sie da alle durch waren. Und als sie durch waren, kam das Wasser wieder. Wie willst du das erklären? Rein natürlich. Ich weiß, dass es Versuche gegeben hat. Ganz ehrlich, ich glaube eher an das Wunder Gottes, als an irgendwelche komischen Theorien, dass das natürlich passiert ist. So, Gott erwartet von seinem Volk eine bewusste Entscheidung, sich auf ihn auszurichten, das meint Heiligen, damit er Wunder tun kann. Und dann ist mir eingefallen, es gibt eine ganz, ganz ähnliche Geschichte, gut 40 Jahre vorher. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, hat Gott das da auch gemacht? Gibt es da irgendwo eine Stelle, wo es heißt, so heiligt euch? Gucken wir doch mal hin. Das Volk Israel hat in Ägypten gelebt. Dort sind sie groß geworden, dort sind sie eigentlich erst zu einem Volk geworden. Vorher war es eigentlich mehr eine große Familie, aber da sind sie zum Volk geworden. Gott hat sie sich ausgesucht. Das war sein Volk, er hat es geschaffen eigentlich erst mit Abraham und hat es zu einem Volk gemacht. So, in Ägypten wurden sie unterdrückt, sie mussten Sklavenarbeit machen, wurden dort wirklich richtig unterdrückt und dann beruft Gott Mose und sagt, führ mein Volk aus Ägypten heraus, befreie sie aus Ägypten. Es mussten 10 außergewöhnliche Wunder passieren, könnt ihr alles nachlesen, ich sage das nur kurz, 10 wirklich absolute Wunder, die nicht irgendwie menschlich gemacht werden können, 10 Wunder, damit die Ägypter überhaupt überzeugt, eigentlich gezwungen werden, die Israeliten freizugeben. Und ja, sie kommen als ganzes Volk, nehmen noch eine Menge Gold und Silber und viel Wertvolles mit aus Ägypten. Es wird ihnen geschenkt, klauen sie nichts, es wird ihnen geschenkt und sie ziehen aus, hinaus in die Wüste. Gott führt sie in die Wüste und dann macht er noch einen Knick und sie lagern sich vom Roten Meer. Und die Ägypter denken, jetzt sind unsere Arbeiter weg, jetzt müssen wir die Arbeit machen. Das können wir nicht machen, die holen wir uns zurück. Und das ganze Kriegsheer zieht hinterher und die Israeliten stehen vor einer Riesenhürde. Vor ihnen das Rote Meer, keine Fähre, keine Brücke, viel zu tief, geht nicht durch. Hinter ihnen die Armee des Pharao mit blitzenden Schwertern und eigentlich nur darauf aus, sie niederzumachen bzw. sie wieder gefangen zu nehmen. Und was machen sie? Den schlottern die Knie. Ich glaube, das wäre uns nicht anders gegangen. Die hatten richtig Schiss in der Hose. Ich lese das mal. 2. Mose 14, 10-14. Als der Pharao sich näherte und die Israeliten sahen, dass die Ägypter sie verfolgten, wurden sie von Angst gepackt und schrien zu Jahwe. Mose warfen sie vor. Es gab wohl keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste geführt hast. Was hast du uns angetan? Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Haben wir es dir nicht schon dort gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als hier in der Wüste umzukommen. Mose antwortete ihnen: Habt keine Angst. Stellt euch auf und schaut euch an, wie Jahwe euch heute retten wird. Denn die Ägypter, die ihr heute noch seht, werdet ihr nie wieder erblicken. Jahwe wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Auch da wird eigentlich wieder eine Entscheidung erwartet, ne? Merkt ihr das? Und das Volk Israel ist so richtig hin und her gerissen. Sie sehen die Umstände, sie sehen das Rote Meer, sie sehen die Armee und haben richtig Angst. Und dann hören sie etwas ganz anderes, denn Mose sagt so: Vertraut doch auf Gott. Ihr habt doch schon 10 Wunder in Ägypten erlebt, an eigenem Leib. Ja, die Ägypter haben unter den Mücken gelitten und ihr in Gosen wart ohne Mücken. Finsternis war in ganz Ägypten, nur in Gosen war Licht. Ihr habt es doch gesehen, Gott wirkt, es gibt Gott und Gott tut Wunder. Amen. Und trotzdem, ich sehe die Ägypter, wie sie da kommen. Und ich sehe das Rote Meer, da kann ich doch nicht durch. Ja, aber er erwartet hier nichts irgend weiter sonst. Er sagt nicht, heiligt euch. Er erwartet sondern ihr braucht gar nichts tun. Mose war eigentlich der Einzige, der geglaubt hat. Ja, alle anderen, und naja, die Vorwürfe, das kennen wir vom Volk Israel. Und ganz ehrlich, versuch dich mal in die Lage von den Israeliten zu versetzen. Wäre es dir nicht genauso gegangen? Wie oft sind wir denn dabei, über Umstände zu schimpfen und dann auch Vorwürfe zu machen? Und hätten wir doch, und wenn man sich das mal wirklich so von außen her betrachtet, überlegt, willst du wieder Sklave werden? Willst du wieder dahin zurück, wo du schon mal hergekommen bist? Willst du wieder unterdrückt werden und jeden Tag mucken, also nur in die Unfreiheit kommen? Genau. Und das wünschen sie sich, weil sie Angst haben. Angst treibt uns wieder dahin, wo wir herkommen. Ne, Eckhart von von Mr. Dunkel gesprochen, vom Teufel, von Satan, genau das. Mit Angst versucht er uns wieder dahin zu treiben, wo wir herkommen. Gott stellt keine Forderungen, er handelt souverän. Er erwartet von diesem Volk nichts, noch nicht. Er teilt das Rote Meer, ich mache das jetzt wieder kurz, er teilt das Rote Meer, auch da, es steht links und rechts eine Mauer von Wasser. Hast du schon mal eine Mauer von Wasser gesehen? Ich schon, in einem Aquarium, wo da eine Glasscheibe dazwischen ist. Ohne Glasscheibe gibt es keine Mauer von Wasser. Das fließt nur. So, aber Gott hat sie als Mauern links und rechts hingestellt. Das ganze Volk konnte durchziehen. Und das Wasser schwappte zusammen, als die Ägypter drin waren und sie sind ertrunken. Und genau das ist das, was er vorher gesagt hat. Ihr werdet sie nie wieder so sehen. Wieso? Und das habe ich mich gefragt, wieso verlangt Gott am Roten Meer von dem Volk keine Heiligung? Und 40 Jahre später, als sie vor dem verheißenen Land stehen, da erwartet er eine Hingebung, eine Heiligung, damit er Wunder tun kann. Was hat sich geändert? Es ist doch dasselbe Volk. Es sind nicht mehr dieselben Leute. Nach 40 Jahren sind die Alten alle gestorben. Wir kennen die Geschichte, aber es ist doch dasselbe Volk. Wisst ihr, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Sie waren noch nicht sein Volk. Gott hatte sie sich ausgesucht, aber sie haben zu Gott noch nicht Ja gesagt. Sie haben den Bund mit Gott noch gar nicht geschlossen. Oder habt ihr vorher irgendwo mal gelesen, dass sie einen Bund mit Gott geschlossen haben? Abraham, ja, der hat zu Gott Ja gesagt. Isaak hat zu ihm Ja gesagt und Jakob hat zu ihm gesagt. Aber das Volk, wirklich in dieser Größe, hat nie zu Gott Ja gesagt, du bist mein Gott. Könnt ihr mal in der Berufung von Mose nachlesen, Gott hat sich mit Namen dem Volk noch gar nicht vorgestellt. Die wussten noch gar nicht eigentlich wirklich, sie hatten noch gar keine Beziehung zu Gott. Und das kommt erst kurze Zeit später am Horeb, an dem Berg. Dort schließt er den Bund. Dort gibt er ihnen seine Gebote und sagt so, wenn ihr diese haltet und den Bund mit mir schließt, dann seid ihr mein Volk. Und dann werde ich euch führen, denn dann werde ich in eurer Mitte sein. Dann wird es keine Krankheit in eurer Mitte geben. Dann werde ich Wunder in eurer Mitte tun und ich werde euch das Land schenken, was ich euch versprochen habe. Und was sagt das Volk? Ja, wir wollen tun, was du uns gesagt hast. Sie schließen den Bund, sie sagen Ja zu ihm. So, und wenn wir das mal auf uns übertragen, das ist eigentlich der Punkt. Man kann das gut mit Bekehrung vergleichen. Ägypten war die Zeit, als wir noch ohne Gott gelebt haben, in Unfreiheit, weil wir durch Sünden im Grunde genommen nicht frei waren, waren gefangen genommen. So, der Herr führt uns raus und bringt uns an den Punkt, wo wir zu ihm Ja sagen müssen. Das Erste, also dieses Rausbringen, dieses Bekanntwerden, ja, und auch Wunder tun, das macht Gott souverän. Er führt uns raus. Da verlangt er gar nichts von uns. Aber an einem bestimmten Punkt sagt er, ich möchte einen Bund mit dir haben, ich möchte eine Beziehung mit dir haben und ich will, dass du das festmachst. Und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann steht Gott zu uns. Aber dann erwartet er auch was. Dann werden wir seine Kinder. Dann sind wir nicht mehr irgendwelche Fremden, sondern dann sind wir seine Kinder. Und von seinen Kindern erwartet man eine bestimmten Ehrfurcht, Gehorsam und Respekt. Das ist genau der Punkt, warum Gott nachher Heiligung erwartet. Und vorher nicht. Vorher waren sie dann nicht seine Kinder. Ist das immer noch so? Ist das jetzt nur eine alttestamentliche Geschichte oder ist das immer noch so? Wir gucken mal ins Neue Testament. Mir ist aufgefallen, dass Jesus genauso handelt. Als Jesus in Israel auftrat, ja, die Israeliten selber hielten sich für das Volk Gottes. Und das ist ja auch in gewisser Weise richtig. Aber ihre Beziehung zu Gott war kalt geworden. Da war keine wirkliche Beziehung mehr da. Sie haben eigentlich nur noch Formalien gelebt. Sie haben viele Rituale gehalten, ja, aber sie haben keine Beziehung zu Gott gehabt. Die allerwenigsten. Ich sage das mal hier sehr pauschal, das weiß ich. Es gibt immer die einen oder anderen, die durchaus eine Beziehung zu Gott hatten. Aber der Großteil der Israeliten hatte keine wirkliche Beziehung zu Gott. Die sind in Gottesdienste gegangen, haben alles getan, was Gott ihnen aufgetragen hat, Opfer gebracht und so weiter, aber Gott kannten sie nicht. So, und als Jesus kam, tat er viele Wunder unter ihnen. Wir lesen, also wenn ihr die Evangelien lest, da sind so viele Wunder. Ja, und immer wieder wird davon gesprochen, Jesus heilt den und er heilt alle, die zu ihm gekommen sind. Und er trieb die Dämonen aus und so weiter. Und wirklich spektakuläre Heilung von einem Moment auf den anderen. Manchmal hat es auch einen Tag gedauert oder manchmal musste er sich die Augen waschen, aber das war ein Wunder. Das waren nicht irgendwie natürlich zu erklärende Dinge. Hat Jesus irgendjemandem mal eine Bedingung gestellt? Manchmal hat er gefragt, was willst du von mir? Das hat er gemacht. Aber ist das eine Bedingung? Muss ich erst was dafür tun? Ja, als er dem Blinden gesagt hat so und Matsch in die Augen geschmiert hat, hat er gesagt, ja, geh und wasch dich. Ja, hätte ich ihm auch gesagt, ohne dass ich die Situation... Du hast Dreck in den Augen, du musst dich waschen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie etwas Unmögliches, was er verlangt hat. Nicht irgendwie eine geistliche Übung oder sonst irgendwas. Ja, also es waren eigentlich keine Voraussetzungen. Jesus hat souverän Wunder getan an Menschen. Ja, und keine Voraussetzungen. Aber er hat etwas erwartet. Eigentlich von denen, er hat mehr erwartet, als dass sie nur sagen so, ist ja schön, was du getan hast. Er wollte mit den Wundern auch etwas erreichen. Er wollte mit den Wundern eigentlich Gott groß machen und sie in die Beziehung zu Gott zurückführen. Woher weiß ich das? Es gibt eine Stelle, wo Jesus klagt. Matthäus 11, Vers 20 bis 21. Und dann begann Jesus, den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, vorzuwerfen, dass sie ihre Einstellung nicht geändert hätten. Weh dir, Chorasin! Weh dir, Bethsaida! Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die unter euch geschehen sind, sie hätten längst ihre Einstellung geändert, einen Trauersack angezogen und sich Asche auf den Kopf gestreut. Das kennen wir heute nicht mehr mit Trauersack und Asche auf dem Kopf. Das war Zeichen der Buße vor Gott. Das heißt, sie haben, wenn man Sünde bekannt, wenn man sein Fehlverhalten eingestanden hat, dann hat man sich einen Trauersack angezogen, war traurig über das, was man getan hat. Und die Asche auf dem Haupt genauso. Das war ein Zeichen dafür, ich bin in Trauer über das, was ich getan habe. Ich tue Buße. Ja? Und Tyrus und Sidon waren Städte, die gehörten nicht zu Israel. Und deswegen, er vergleicht die deswegen so, in Israel, da wo man eigentlich Gott kennen müsste, sind so viele Wunder passiert, wenn ich das woanders gemacht hätte, wo Gott sowieso nicht angebetet wird, wären umgekehrt. Die hätten erkannt, dass es Gott gibt. Und ihr habt es nicht getan. Also er hat etwas erwartet. Die Wunder passieren nicht einfach, weil Gott nur so gut ist. Nein, er möchte auch etwas erreichen. Er möchte sich offenbaren durch Wunder bei Ungläubigen. Ja, er möchte ihnen begegnen, möchte ihnen seine Liebe zeigen und auch seine Macht und Herrlichkeit, aber er wartet dann auch, so nimm mich an, nimm meine Liebe an, bau wieder Beziehung zu mir, komm wieder zurück zu mir, ich möchte gerne Beziehung zu dir haben. So, deswegen, das ist auch deswegen, warum ist Jesus gekommen? Zum Volk Israel, genau aus dem Grund. Sie sollten wieder zu Gott zurückkehren. In seiner Heimatstadt Nazareth erwartet er mehr. Noch mehr. Nicht nur eine Umstellung, sondern er erwartet etwas anderes. Wir lesen dort in Matthäus 13, Vers 58, lese ich jetzt, wegen ihres Unglaubens tat er dort nicht viele Wunder. So, ja, man kann immer sagen, so, ja, die haben nicht geglaubt, deswegen konnte er keine Wunder tun. Aber warum hat er, ich habe das ja eben versucht zu erklären, er kann ja auch souverän Wunder tun. Genau wie Gott, ne, mit dem Volk Israel aus Ägypten heraus und Jesus mit dem Volk, was eigentlich Gott ziemlich fern war. Warum erwartet er in Nazareth was anderes? Könnte er doch genauso souverän Wunder tun. Die Macht hat er dazu. Warum tut er das nicht? Weil er von den Nazarenern etwas anderes erwartet. Er ist dort aufgewachsen. Sie kannten ihn. Sie haben erlebt, wie er aufgewachsen ist, wie er mit Gott umgegangen ist. Und sie haben Wunder erlebt, schon in Nazareth. Denk mal an die Hochzeit von Kana. Das war kein Wunder, was Jesus einfach so gemacht hat. Seine Mutter hat ihn dazu gedrängt. Das war eigentlich eine Hochzeitsfeier, wo er eingeladen war, wo er feiern wollte, nur Spaß haben wollte, mehr nicht. Aber er hat ein Wunder getan. Und das haben sie miterlebt und mindestens davon gehört, dass wenn sie nicht eingeladen waren. Also, was erwartet Jesus? Sie kennen ihn und merken, dass da mehr drin ist. Das ist nicht einfach nur ein frommer Mann, sondern da ist mehr dahinter. Und sie hätten erkennen können, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Aber das tun sie nicht. Könnt ihr auch nachlesen, sie sagen so, das ist doch der Sohn vom Zimmermann. Ja, den kennen wir, aber das kann doch nicht Gottes Sohn sein. Sie lehnen das ab. Also sie sperren sich im Grunde genommen dagegen, das anzunehmen. Und das ist der Grund, warum er keine, weil er hat erwartet, diese Annahme, diese Ehre. Mindestens die Ehre zu sagen, so, ja, wir erkennen, bei dir ist was Besonderes. Und das erkennen wir an. Ich glaube, dann hätte er Wunder tun können, aber sie lehnen ihn ab. Merkt ihr, dass es was, das ist durchaus, dass Gott mit uns anders umgeht, dass er bestimmte Erwartungen auch an uns hat. Er macht nicht einfach so, jedenfalls nicht mit seinen Kindern. Ja? Und er erwartet, und das ist der nächste Punkt, auch was Jesus sagt, zu seinen Nachfolgern, also die er erkannt haben, dass er Gottes Sohn ist, die ihm nachfolgen, die ihm glauben, Was sagt er denen? Bittet, dann wird euch gegeben. Markus 11, 24 bis 25. Darum sage ich euch, worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Doch wenn ihr betet, müsst ihr zuerst jedem vergeben, gegen den ihr etwas habt, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergeben kann. Als erstes erwartet Glauben. Was ist Glauben? Glauben ist kein krampfhaftes Festhalten an irgendeiner Zusage. Ich erlebe das manchmal, dass manche das so machen. Gott hat das aber gesagt, ich muss das, weißt du, mit aller Kraft und mit aller, du brauchst nicht krampfhaft sein. Glauben ist Vertrauen. Vertrauen, Beziehung. Ich vertraue Gott, weil ich ihn kenne. Amen. Weil ich weiß, er ist gut. Amen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das ist schon klar. Ich muss jemanden erst kennenlernen, bevor ich ihm vertrauen kann. Aber das ist Glaube letztendlich. Ich bin absolut überzeugt, das tut er. Wenn meine Frau mich bittet, sie vom Bahnhof abzuholen, dann nimmt sie kein Taxi, selbst wenn ich 10 Minuten zu spät komme. Weil sie vertraut, dass ich meine Zusage einhalte. Und sie beruft sich dabei nicht auf unser Eheversprechen, was ich mal vor 40 Jahren gegeben habe. Dass ich ihr treu bin, dass ich zu ihr stehe, ja, dass ich für sie sorge. Ich glaube, das hat sie in dem Moment wirklich nicht im Hinterkopf. Weil das kann sich nach 40 Jahren ja auch durchaus mal ändern. Worauf beruht dieses Vertrauen? Weil sie mich kennt. Das ist letztendlich nichts anderes als Glauben. Und ja, sie glaubt jemandem, der fehlerhaft ist, der auch mal tatsächlich was vergessen kann. Dann ist sie vielleicht auch sauer, mit Recht ist sie sauer. Aber ansonsten, sie vertraut. Aufgrund der Beziehung, weil sie mich kennt, weil wir miteinander umgehen, weil sie das schon oft genug erlebt hat. Und das ist bei Gott nichts anderes. Das ist der Glaube, wenn wir mit Gott umgehen. Deswegen sagte der Herr auch, wir sollen in der Bibel lesen, dadurch kommt Glauben. Woher weiß ich, dass Gott Wunder tut, weil ich es in der Bibel gelesen habe, wenn ich es selber noch nicht erlebt habe. Aber daher kommt Glauben. So, er geht mit dem Volk Israel, mit seinen Kindern so um, also geht er mit mir als seinem Kind auch so um. Das ist Glauben. So. Und natürlich erwarte ich von meiner Frau auch etwas. Nämlich zum Beispiel, dass sie mit unseren Freunden immer freundlich umgeht und liebevoll und sie nicht vom Kopf stößt, aufgrund dessen dann vielleicht die Beziehung kaputt geht und sie nichts mehr von uns wissen wollen. Ja, ich erwarte von meiner Frau genauso etwas. So, und das ist jetzt auf das bezogen, was in dem Vers als zweites kam. So, wenn wir zu Gott gehen und ihm etwas bitten, und uns fällt ein, oh Mensch, mit Friedchen bin ich irgendwie im Streit. Ja, ich nehme jetzt nur mal Friedchen, ich bin nicht mit Friedchen im Streit. Aber irgendwie, ja, so. Dann gehe ich erst zu Friedchen und bitte um Vergebung. Oder frage sie, was ist denn? Ja, und wenn sie sagt, so, das und das hast du mir gesagt und das hat mich so richtig verletzt, ja, dann bitte ich um Vergebung. Und dann bereinige ich das. Und erst dann gehe ich zu Gott und bitte. Und dann gibt er. Das kann ich glauben, weil er ist mein Papa. Amen. Manchmal ist es auch so, ne? Papa lehrt uns Dinge. Ne? Du brauchst dir keinen Mietwagen in La Réunion nehmen, du kannst auch mit dem Bus fahren. Amen. Papa erzieht uns auch. Ich finde es toll. Ich finde wirklich, das ist so typisch. Das ist nicht, es sind nicht nur immer Wunder. Es sind auch diese ganz normalen Dinge. Und Papa kümmert sich um uns. Das ist so schön. Er liebt uns. Und er will nicht, dass wir da stehen bleiben, wo wir sind. Er will auch, dass wir wachsen. Ja, dass wir reifer werden. So, also von einem gerade geborenen Kind erwarte ich noch längst nicht so viel wie von einem Jugendlichen oder Erwachsenen. Da erwarte ich, ja, auch ein Stehen zu seinen Fehlern. Von einem kleinen Kind, wenn das einen Fehler gemacht hat, ja, das passiert. Da mache ich ihm keine Vorwürfe. Von einem 18-Jährigen erwarte ich schon, dann, dass er auch dazu steht und dazu Stellung nimmt. So, nur mal so nebenher. Und genauso erwartet Gott von seinen Kindern, die schon lange mit ihm unterwegs sind, ein Gehorsam, eine Ehrerbietung, eine Liebe. All das, auch dieses, ich fliege die Beziehung. Ich lebe nicht nur neben ihm her, sondern ich habe auch Zeit mit ihm. Gott erwartet von seinen Kindern Gehorsam. Und ich finde, das darf er auch. Wenn wir überlegen, was Gott dafür getan hat, dass wir seine Kinder werden konnten, dann darf er auch Gehorsam von uns verlangen. Dann darf er sagen, heiligt euch. Also, wenn wir Wunder erleben wollen, dann können wir nicht erwarten, dass sie einfach so passieren. Ja, wir warten da drauf. Mal gucken, wann das kommt. Ganz ehrlich, ging mir manchmal mal so. Also ich bin jetzt durch dieses Vorbereiten auf die Predigt, bin ich da so ein bisschen wach geworden und habe gedacht, nee, wir können nicht einfach nur darauf warten. Ja, wir dürfen ihn bitten darum, aber nicht ohne Erwartung. Nicht ohne, dass wir sagen, so Herr, ja, wir wollen uns auch heiligen, wir wollen uns darauf ausrichten, wir wollen das wirklich erwarten. Und wir wollen nicht einfach so vor uns hinleben, nein, wir wollen uns ausrichten. Mit all dem, was dazugehört, mit Reinigung und so weiter. Mit Beten, mit ihm suchen, auch länger mal im Gebet. Ja, all das gehört dazu. Wunder geschehen dann, wenn Gott mitten unter uns ist und handelt. Wie laden wir ihn ein? Unter anderem, deswegen machen wir Lobpreis im Gottesdienst, weil er im Lobpreis seines Volkes wohnt. Aber wenn Lobpreis nur Lieder singen ist, dann ist das kein Lobpreis. Und dann wird Gott auch nicht da sein. Wir können noch so viele Lieder singen. Lobpreis kommt aus dem Herzen. Und selbst wenn falsche Töne aus unserem Mund kommen, wenn das Herz sich auf Gott ausrichtet, ist es Lobpreis. Ich wünsche mir trotzdem, dass wir richtig singen. Ich mag das lieber, meine Ohren mögen das lieber, aber für Gott ist es nicht entscheidend, ob wir richtig singen oder nicht. Für Gott ist entscheidend, wie dein Herz sich einstellt, ob ich da einfach nur Worte singe oder die meine. Und manchmal, deswegen singe ich manchmal gerne in Zungen, weil ich manche Lieder so gut kenne, dass ich wirklich nur noch Worte singe. Aber wenn ich in Zungen singe, dann kann ich mich auf Gott ausrichten. Dann kann ich sagen, so Herr, keine Ahnung, was ich singe, aber ich will dich anbeten. Das ist der Grund, warum ich manchmal auch in Zungen singe. Ja. Und natürlich dürfen wir keine Sünde unter uns zulassen. Auch in uns, in unserem eigenen Leben nicht. Da ist jeder ja selber für verantwortlich. Ja, natürlich dürfen wir jemanden an die Hand nehmen und auch helfen, davon loszukommen, keine Frage. Aber wir müssen einander nicht was vorwerfen. Dafür ist jeder von uns selber verantwortlich. Und natürlich, Sünde wird Gott, kann Gott in unserer Mitte wirken, wenn Sünde da ist? Könnt ihr auch nochmal im Alten Testament nachlesen, weil da sind so viele Parallelen drin. Denk mal, als Josua Jericho eingenommen hat und in die nächste Stadt zieht. Und da krachend scheitert, weil diese Stadt ist klein. Eigentlich hätten sie die so auslöschen können, ohne irgendwie groß was zu machen. Und das denken sie auch. Und sie kriegen krachend eine Niederlage. Warum? Weil Sünde in ihrer Mitte war. Das ist ein Beispiel dafür und das ist heute nicht anders. Gott kann nicht da sein, wenn Sünde in unserer Mitte ist. So, also reinigen, auch das gehört mit dazu. Eine Ausrichtung auf Gott, eine Erwartung. Wir müssen Gott glauben. Ist Gott unser liebender Papa? Ich glaube, ich meine das nicht jetzt für uns als Gemeinde, sondern ich glaube, das fehlt in Deutschland. Deswegen passiert so wenig. Wir haben uns wir leben ja auch in relativ guten Verhältnissen. Wir haben gar nicht so groß die Bedürfnisse, aber ich möchte, dass Gott mehr wird. Es geht mir nicht um die Wunder, also ja, ich freue mich, wenn Wunder passieren, ja, und wenn Menschen heil werden und all das, aber es geht mir nicht um die um das Spektakel. Sondern es geht mir darum, dass Gott sichtbar wird. Und in Deutschland ist mir zu wenig Erwartung, zu wenig Glauben. Aber wir sind seine Kinder, wir können das tun. Wir können mit dafür sorgen, dass Gott mehr tun kann. So, gucken wir auf die Umstände. Gucken wir auf das, was nicht gut läuft. Auf den Mangel, auf das Rote Meer, auf die Armee, die hinter uns ist, auf den Feind, der uns attackiert. Ja, die Schmerzen von da wandern nach da, nee, in die Schulter was, genau. Wollen wir darauf gucken und jammern? Nein. Der Herr tut Wunder. Lass uns darauf gucken und wirklich manchmal bewusst davon weggucken, auf die Umstände, auf das, was falsch ist und sagen so, Herr, du hast es versprochen und ich bitte dich darum, dass es geschieht. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir. Manchmal ist es, wir sollen nicht beim Bitten stehen bleiben, sondern auch dann anfangen, so danke Herr, ich habe es dir schon gesagt, du weißt das schon und ich glaube, dass du es tust. Da kommt dann Glauben. Na? Und wenn ich das noch nicht tun kann, dann muss ich noch in der Beziehung Gottes arbeiten, also mit der, ne, ihn erleben, ihn suchen, dass er auch persönlich mal zu mir spricht und sich mir mitteilt, dann wächst Glauben, weil dann hören wir wirklich, wie er ist, wie er mit uns umgeht, wie er uns sieht, auch an denjenigen, der sein Spiegelbild nicht sehen kann. Frag mal Gott, wie er dich sieht. Wie begeistert er über dich ist, wenn er dich sieht. Trotz der, was weiß ich, zu wenig Haare oder schiefen Nase oder was auch immer, was du an dir bemängelst. Gott sieht dich, Gott sieht dein Herz. Frag ihn mal. Es tut gut, wenn Gott dir was sagt. Und hab keine Angst davor, er wird dir nicht jeden Pickel aufzählen und jedes Haar, das ausgefallen ist. Oder nee, macht er nicht. Weiß ich aus Erfahrung. Ich sehe mich manchmal auch nicht so, wie Gott mich sieht. Aber wenn wir diese Beziehung zu Gott, wenn wir uns ausrichten auf Gott, wenn wir anfangen zu glauben, ja, und wie gesagt, nicht krampfhaft, ja, der Herr, du hast das gesagt, also muss das auch passieren. Nein, Herr, du hast das gesagt und ich glaube, dass du das tust. Dann schaffen wir Raum dafür, dass Gott Wunder tun kann. Er wird es trotzdem dann tun, wenn er das für richtig hält. Das ist gut so. Wir können es nicht überblicken, wann was genau richtig ist. Und darum behandelt er seine Kinder anders als Ungläubige. Ungläubigen kann das viel leichter passieren, dass sie Wunder erleben. Eigentlich ist das ja, dann werbe ich ja eigentlich dafür, wieder ungläubig zu werden. Ne? Weil Ungläubige brauchen keine Voraussetzungen zu tun, um Wunder zu erleben. Und wir Gläubigen, wir müssen was dafür tun. Ja, eigentlich, also im Grunde genommen, wenn man nur diesen Aspekt betrachtet, stimmt das. Aber als Fremder, als Ungläubiger, kannst du nur hoffen, dass Gott was tut. Als Kind kannst du damit rechnen. Wenn mich eine wildfremde Frau bittet, sie vom Bahnhof abzuholen, könnte es sein, dass ich ja sage, aber sie kann nicht damit rechnen. Warum soll ich das tun? Ja? Höchstens, wenn ich ganz lieb bin und nett bin, aber rechnen kann sie nicht damit. Ja? Aber meine Frau, meine Kinder, die gehen davon aus. Die fragen trotzdem, die bitten mich auch, aber sie rechnen damit. Warum? Weil sie eine Verbindung zu mir haben. Und das ist der Unterschied zwischen Kindern und Nichtkindern. Deswegen, es hat nicht nur den Vorteil, Kind Gottes zu werden, es hat noch viel mehr, aber das ist ein Aspekt, ich kann damit rechnen, Gott ist gut. Es ist mein Vater, er versorgt mich. Genau, also in dem Fall für meine Kinder habe ich auch die Verantwortung, natürlich, klar. Ach, Gott nimmt diese Verantwortung, der nimmt das ernst, mehr als ich als Vater. Genau. Also falls du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, also ich erzähle nichts vom Berg Horeb, sondern wenn Gott fragt, so möchtest du mein Kind werden, wenn du das noch nicht getan hast, ich kann dir nur sagen, mach das. Geh diese Beziehung ein, du kriegst einen Vater im Himmel, nicht nur dafür, dass er deine Bitten hört, sondern noch viel, viel mehr. Er schenkt dir ewiges Leben. Das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Aber schon hier in unserem Leben, hier und jetzt, glauben wir, Gott will Wunder tun. Amen. Und wir können das erwarten, weil wir seine Kinder sind. So, heiligt euch. Das war der Ausspruch. Heiligt euch, denn Gott will Wunder tun. Und ich bin davon überzeugt, er will. Also, richten wir unser Herz aus. Und da ist jeder Einzelne gefragt. Ja? und sich auf Gott auszurichten, ihn zu suchen. Genau. Amen.